Liebe Gäste, liebe Gemeinde, einmal angenommen, es gibt Gott wirklich. Wie müssen wir ihn uns dann vorstellen? Wie den Weihnachtsmann? Wie den alten Herrn mit Rauschebart, der griesgrämig in der Ecke sitzt und auf uns herabschaut? Wie könnte er aussehen, wenn es ihn tatsächlich gibt? Würde er größer sein als das Universum? Denn es wird ja auch gesagt, dass er die Welt womöglich in seinen Händen hält. Dann müsste er doch größer sein, oder nicht? Oder ist das Kinderglaube? Oder nur ein symbolisches Wort in den Händen halten? Und die Bibel sagt, dass ihn nie ein Mensch von Angesicht gesehen hat. Sie sagt aber auch, dass Mose ein Mann, der weit über den christlichen Glauben hinweg große Anerkennung und Ansehen genießt, ihn von hinten gesehen haben soll. Er zog an Mose vorüber und Mose leuchtete tagelang und merkte es selbst gar nicht. Also einmal abgesehen von seinem Äußeren, von Gottes Äußeren, wie können wir ihn uns vorstellen? Auch eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist Gott eine Frau oder ein Mann oder weder noch? Und wenn es ihn gibt, wie würde er uns Menschen sehen? Können wir uns, liebe Gäste, liebe Gemeinde, vorstellen, immer vorausgesetzt, dass es Gott tatsächlich gibt, wie Gott uns sehen wird? Was er von dem halten würde, was die Menschen hier auf dem blauen Planeten so anstellen? Können wir uns vorstellen, dass Gott zufrieden wäre? Oder dass er unzufrieden wäre? Würde er zornig auf diese Erde schauen? Oder es lieben, was die Menschen auf diesem Staubkorn des Universums gerade machen oder lassen? Doch einmal abgesehen davon, wie wir als Menschen uns diesen möglichen Gott vorstellen, wie stelle ich ihn mir vor? Was für eine Vorstellung haben wir selbst von Gott? Und ich persönlich habe viele Jahrzehnte gar nicht danach gefragt, wie Gott aussehen könnte. Ich habe nicht einmal überhaupt nach ihm gefragt. Mich hat das gar nicht interessiert, ob oder nicht. Es war mir egal. Doch dann in besonderen Situationen meines Lebens, in Krankheit, in Not, in Leid, da sprach ich dann irgendwie zu einem Gott. Vielleicht schrie ich oder betete wirres Zeug wie, du musst mir jetzt helfen, wenn es dich gibt. Und vielleicht, nein, ziemlich sicher, ehrlich gesagt, glaube ich, gibt es Milliarden von Menschen, die das kennen. Und zu einem Gott sprechen, von dem sie nicht einmal wissen, ob es ihn überhaupt gibt, geschweige denn, wie er vielleicht aussehen könnte, deren Worte in Notsituationen ihres Lebens heraus so oder so ähnlich klingen wie das, was wir gestern hörten, Gott, wenn es dich wirklich gibt. Und wenn es Gott ihn nun wirklich gibt, was hätten wir, was hätte ich, was hätten wir Menschen zu erwarten, wenn er sieht, was auf dieser Erde geschieht? Wie wir mit der Erde, mit der Schöpfung umgehen? Beim Klimaschutz angefangen, im Moment ja ein großes Thema. Wie wir das Thema Armut auf der Erde angehen. Dass noch immer alle 3 Sekunden ein Kind an Hunger irgendwo auf diesem Planeten stirbt, obwohl die Mittel reichen würden, um die Erde eben nicht nur einmal von der Hungersnot zu befreien. Ich habe mal gelesen in einer Erhebung, dass es 4-mal möglich wäre, dass auf dieser Erde kein einziger Mensch an Hunger sterben müsste? Oder wie wir mit dem Thema Frieden umgehen, besonders zur Zeit, oder sollte ich doch besser Krieg sagen? Wie wir, jeder Mensch für sich und wir alle, mit unseren Mitmenschen umgehen? Um nur ein paar wunde Punkte zu nennen, zu denen ich ja noch mühelos ein Dutzend dazusetzen könnte. Wie wird Gott, wenn es ihn wirklich gibt, darüber denken, was wir Menschen hier auf Erden machen? Können wir das überhaupt wissen oder können wir es ahnen? Wenn wir von dem Gott der Bibel ausgehen, dann können wir zu einem großen Teil zumindest wissen, wie er sich das Leben zwischen den Menschen vorstellte. Das ganze Alte Testament, das ja für Bund oder Vertrag zwischen Gott und den Menschen steht, handelt davon, dass dieser Gott den Menschen zeigt, wie er sich vorstellt, wie die Menschen handeln sollten. Und es handelt aber auch davon, dass er nahezu, sagen wir mal, menschlich gesprochen, verzweifelte, weil sie nicht das taten, was er ihnen empfahl, was er ihnen gebot, was er ihnen späterhin gar vorschrieb. Sie gingen immer wieder ihre eigenen Wege. Und vor 5 Jahren wollte ich einmal das ganze Alte Testament, nur das Alte Testament an einem Stück innerhalb eines Jahres lesen und auf mich wirken lassen. Am Ende des Jahres hatte ich es dann tatsächlich geschafft und ich muss sagen, dass ich, wenn ich das überhaupt so sagen darf, mitgelitten habe mit dem Gott der Bibel. Vor allem fiel mir auf, dass dieser Gott seinen Menschen immer wieder sagte, dass sie sich um die Armen, um die Bedürftigen kümmern sollten. Dass er ihnen gute Ernten bescherte, die Lager waren voll, dass ihre Kleider nun wertvolle Stoffe erlaubten, aber dass sie nichts oder viel zu wenig abgaben an Arme, an Witwen, an Waisen. Der Gott der Bibel sorgte sich immer wieder darum, dass seine Geschenke an das Volk nur denen zugute kamen, die ohnehin schon mehr als genug hatten. Und ich mich heute frage, ob das sogenannte Alte Testament gar nicht so alt ist. Im übertragenen Sinne. Sind das alte Geschichten, alte Kamellen, wie der Volksmund sagt? Oder kennen wir dieses Phänomen, diese Phänomene nicht auch ganz besonders in dieser Zeit? Dass wir in einem solchen Land leben wie Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt, einem der Exportweltmeister, da sind wir ja immer wieder stolz drauf, und haben Kinderarmut? Dass die Schere auch hier so weit auseinandergeht, dass Kinder zwischen Nobelkarossen der Nachbarn spielen, deren Eltern Sorge haben, ob genug überhaupt da ist, um den Mittagstisch überhaupt decken zu können? Dass die Schöpfung, diese Erde, ihre menschlichen und tierischen Bewohner selbst ächzen unter der Last. Im Moment können wir das nun wirklich in den Nachrichten sehen, die sie ihr selbstbestimmt zumuten. Und es ist ja genau das, was der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Das war vor 2000 Jahren so. Und wie sieht es dann heute aus? Manchmal meint man vielleicht zu ahnen, dass aus diesem Seufzen ein Schrei geworden ist. Das könnte uns ja nun Angst machen. Und ich denke schon, dass wir Grund dazu haben. Gerade im Moment wachen ja viele auf, was das Klima angeht. Aber was lässt mich dann hier vorne doch relativ ruhig stehen? Die Bibel sagt an einer Stelle im Neuen Testament, sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und dieses Wort ist ja in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen, es steht eben im sogenannten Neuen Testament, darauf werde ich gleich noch eingehen, und zum anderen heißt es eben an dieser Stelle im 2. Timotheusbrief, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Was bedeutet das denn? Er, der Gott der Bibel, der Gott, an den wir ja auch in dieser Gemeinde glauben, kann sich nicht verleugnen. Und liebe Gäste, liebe Gemeinde, gestern hörten wir ja das Wort des Evangelisten Johannes, der davon sprach, dass Gott Liebe ist. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, waren die Worte, die wir hörten, denn Gott ist Liebe. Denn auch wenn die Menschheit versagt hat und auch wenn diese Zeiten ebenso sind, wie sie sind, und ich gehöre ja zu denen, die gerne es wesentlich anders hätten, vor allem eben die Frage des Hungers in der Welt betreffend, so kann dieser Gott sich nicht verleugnen. Er kann nicht verleugnen, dass er der Gott der Liebe ist. Der Liebe zu den Menschen, die er zu seinem Ebenbild, zu seinem Gegenüber geschaffen hat. Der alte Vertrag, den Gott mit den Menschen geschlossen hatte, scheiterte. Er scheiterte sozusagen an der menschlichen Natur, die einfach nicht gut sein kann. Oder nicht nur gut, sagen wir mal. Gut ist nur einer. Der Apostel Paulus, wohlgemerkt, jener große Missionar der Menschheitsgeschichte, dessen Briefe an Gemeinden und Schüler einen großen, ja wichtigen Teil des Neuen Testaments ja ausmachen, schreibt im Römerbrief: Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Und beschreibt es damit. Und an anderer Stelle sagt uns die Bibel, da war nicht einer, nicht ein einziger, der bestehen konnte. Also der Mensch scheiterte und entfernte sich von Gott. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das ist sozusagen mein Glück. Das ist unser Glück, dass dieser Gott unsere Verfehlungen uns nehmen will. Es ist mein Glück, dass dieser Gott all das, was ich in 30 Jahren ferne angestellt habe, mir genommen hat, es mir nicht anrechnet. Und würde es mir anrechnen, dann weiß ich, ich wäre verloren. Und glauben Sie mir, es gibt noch täglich Momente, bei denen ich ihn um Vergebung bitten muss. Und welch ein Glück er liebt es, dass wir zu ihm kommen und ihm sagen, das war nicht gut, das tut mir leid. Wir stellen es in sein Licht und wir sollten auch niemals warten. Manchmal reicht schon ein Gedanke, indem ich ihm sage, es tut mir leid. Denn dieser Gott liebt es, gnädig zu sein. Er kann sich nicht verleugnen. Er kann nicht verleugnen, dass er Liebe ist, dass er Licht ist. Und gestern las ich uns ja diesen Vers vor, den ich auch vorhin zitiert habe. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Und genau an dieser Stelle schreibt Johannes noch weiter, und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, schreibt er dann weiter. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Doch was bedeutet das nun für uns, für dich, für mich, für sie? Und das beantwortet uns erneut die Bibel. Und es ist oft das Beste überhaupt, was uns passieren kann, wenn wir die Bibel mit der Bibel auslegen. Im 2. Korintherbrief lesen wir, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Womit wir dann sozusagen beim Neuen Testament wären, dem neuen Vertrag, den Gott mit den Menschen geschlossen hat, im Blut Jesu. Und dieser neue Vertrag wurde vor über 2000 Jahren geschlossen und gilt jetzt und hier. Wir selbst könnten nicht vor diesem allmächtigen Gott, der Licht ist, bestehen. Da ist nicht eine oder einer, der bestehen könnte. Das müssen wir auch nicht mehr. Denn der, der ohne Schuld war, ohne Sünde war, Jesus Christus ist für uns ans Kreuz gegangen. Stellvertretend für uns alle, für die, die versagt haben. Er musste diesen Schritt gehen. Und auch wenn mir das selbst, ehrlich gesagt, oft zu hoch ist, zu groß, um es wirklich auch verstandesmäßig zu erfassen, so will ich es glauben. Und ich glaube es auch. Und liebe Gäste, liebe Gemeinde, da sind wir also am wichtigsten Punkt in dieser Sache überhaupt angelangt. Wenn wir, wenn Sie, wenn du, wenn ich es glaube, dass Christus für das, was ich nicht geschafft habe, für das, was wir alle nicht geschafft haben, nämlich gerecht und sozusagen begnadigt vor Gott dastehen zu können, ans Kreuz von Golgatha gegangen ist. Wenn wir das glauben können und das glauben wollen, wenn wir glauben können und wollen, dass dieser Gott uns, Ihnen, dir, mir, die Versöhnung mit ihm anbietet durch die Tat des Christus am Kreuz, dann sind wir gerettet. Manchmal bin ich in meiner Arbeit geradezu erschüttert, wie viele Menschen es gibt, die das nicht wissen. Die das schlicht nicht wissen. Die auch gar nicht wissen, dass sie nicht alles irgendwie erst in Ordnung bringen müssen bei sich. dass sie nicht irgendwelche Bibelverse auswendig lernen müssen, dass sie nicht 20 Mal das Vaterunser sprechen müssen, dass sie nicht gereinigt und geputzt vor diesem Gott erscheinen müssen, um begnadigt werden zu können. Dieser Gott will keine sauberen Männer und keine sauberen Frauen, die sozusagen clean sind, wenn sie vor ihm erscheinen. Ehrlich gesagt liebt er genau die, die sich unrein fühlen, die sich nicht für würdig halten. Die liebt er besonders. Manche Menschen haben schon ein Problem mit dem Wort Sünde. Und ich habe es ehrlich gesagt auch. Ich wäre gerne ohne sie. Aber auch das erwartet ja dieser Gott nicht mehr. Er weiß ja, dass wir das nicht können. Das hat er ja in schmerzlicher Art und Weise im Alten Bund, im Alten Testament, wie wir hören konnten, erfahren, erleben müssen. Ich bin nicht ohne diese Sünde. Ich bin nicht ohne diese Gottferne. Das müssen wir auch überhaupt nicht. Das hat einer alles bereits für uns getan. Die Bibel sagt, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Nochmal, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Es kommt also zu einer Verbindung. Wenn wir also vor diesem Gott bestehen können wollen, dann müssen wir den kennen, der ohne jede Schuld war. Den Gott für uns zur Sünde gemacht hat. Dann müssen wir den Namen kennen, der über allen Namen steht, Jesus Christus. Zu ihm dürfen wir kommen. Zu ihm dürfen wir nennen beim Namen. Ihm dürfen wir sagen, was uns trennt. Und glauben daran, dass er dafür gestorben ist. Für das, was wir getan haben. Dann ist Aussöhnung möglich mit dem allmächtigen Gott, der es ja liebt, gnädig zu sein. Dann ist Versöhnung da. Und ich finde es einfach schön, an dieser Stelle nochmal zu erinnern, an diese Tür, an diesen Türspalt, der nur so ein kleines bisschen geöffnet ist, ist die Tür. Und da dringt dieses wunderbare, warme Licht heraus. Und wenn wir davor stehen, dann haben wir das Gefühl, da möchte ich gerne mal rein, das möchte ich einfach sehen, was ist dahinter. Und Jesus Christus sagt im Johannesevangelium, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Und wenn wir das erfahren wollen, dann dürfen wir durch diese Tür gehen. Nur durch diese Tür allein finden wir den Weg zum Vater. Wir müssen wissen und begreifen, was Jesus uns immer wieder vor Augen führt im Neuen Testament. Wir werden an den zwei weiteren Veranstaltungen noch mehr darüber erfahren, wer dieser Jesus eigentlich war und ist. Denn an ihm kommt keiner vorbei. Auch die Esoterik übrigens nicht. Die wissen genau, wer Jesus ist. Und es ist auch wichtig, dass wir immer genau hinschauen, wenn Jesus selbst spricht in der Bibel. Johannes 3. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben, heißt es da. Und die Jünger verstanden ihn oft nicht. Sie rätselten, was er mit diesem oder jenem Wort gemeint haben könnte. Wir hätten auch gerätselt. Und dann wusch er noch seinen Jüngern die Füße. Das konnte damals nun wirklich niemand verstehen. Und heute wäre das ganz genauso, dass ein Herr und Meister seinen Ergebenen die Füße wäscht. Das hat es vorher und nachher nie wirklich gegeben. Nicht so. Und Petrus, der Mann, auf den er seine Gemeinde baute, war fassungslos. Er konnte das gar nicht verstehen. Und in Johannes 13 heißt es dann, Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Ich liebe das so, dass dieser Jesus der ganz andere ist. Der ganz andere. Und ich war als junger Mann fasziniert von solchen Persönlichkeiten. Mahatma Gandhi, Martin Luther King und anderen. Aber der, von dem wir jetzt sprechen, das ist der ganz andere. Und der Vater, der allmächtige Gott, hat ihm alles in die Hände gelegt. Der Sohn wird allein der Richter sein. Und das ist unser Glück. Das ist unser ganzes Glück. Denn der Sohn war Mensch. Er kennt die Menschen. Er hat sehen können, wie sie sind, wie sie waren, und sah sie voller Liebe an. Und ich liebe diesen Beginn des Johannesevangeliums, in dem uns der Evangelist vor Augen führt, wer da eigentlich zu uns gekommen ist. Johannes 1, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Ich spreche nicht so gerne von ewigem Leben, denn es ist ein Begriff, der inzwischen auch immer mehr negativ besetzt wird, auch wenn ich fest daran glaube. Es reicht, wenn wir von Leben sprechen, wenn es um Jesus geht. Jesus ist das Leben. Warum? Weil wer an ihn glaubt, das müssen wir einfach wissen, der hat das Leben, das niemals endet. Das ist wieder einer der kürzesten Sätze der Bibel überhaupt. Jesus selbst spricht in Johannes 3. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Und Jesus riet seinen Jüngern, als er sie losschickte, um die gute Nachricht zu verbreiten, kein Geld dabei zu haben. Jesus kannte die Macht des Geldes und wollte sie nicht. Und eines Tages begegnete ihm dann ein reicher junger Mann. Wie wird er ihn angeschaut haben? Der mit seinem Reichtum aus jener Welt kam, aus der Jesus nicht herkam. Sondern er wollte auch gar nicht so leben. Er wusste, dass wo man seinen Schatz hat, dass da das Herz steckt. Und wichtig ist hier nur der kleine Nebensatz, den wir an dieser Stelle finden können in dieser Geschichte. Und er ist immens wichtig, um die Antwort auf die Frage zu erhalten, die über diesem Abend steht. Sieht uns Gott? Und wenn, wie sieht er uns an? Markus 10, Vers 21 heißt es in der Neuen Genfer Übersetzung, Jesus sah ihn voller Liebe an. Jesu Reich war und ist nicht von dieser Welt. Da stießen also zwei Welten aufeinander und wir können erfahren, mit welchem Gott wir es da eigentlich zu tun haben. Wir können erneut erkennen, was wir gestern Abend schon hören durften. Wir dürfen sehen und erfahren, mit wem wir es zu tun haben. Jesus sah ihn voller Liebe an. Und so ist das auch hier und jetzt. Mit uns allen. Mit Ihnen, mit dir ganz persönlich. Jesus sieht dich, sieht sie voller Liebe an. Glauben Sie das? Dann ist der nächste Schritt getan. Und im Anschluss an jeden dieser Themenabende stehen Mitarbeiter zur Verfügung, die mit Ihnen sprechen, mit Ihnen beten, die für Sie da sein werden. Zum Abschluss der Predigt möchte ich Sie bitten, Ihre Köpfe zu neigen und Ihre Augen zum Gebet zu schließen. In meinem Gebet werde ich fragen, ob es dann Menschen an diesem Abend hier gibt, die ein Gespräch wünschen, ein Gebet suchen oder die ein inneres Drängen gespürt haben, dem sie nachgehen wollen. Dann möchte ich Sie bitten, das hier vorne mir mit einem kurzen Handzeichen zu zeigen. Nur die Mitarbeiter und ich werden es sehen. Wie wunderbar ist es, Herr, dass du so ein Gott bist. Dass du eigentlich den Kopf schütteln müsstest. Dass du eigentlich wie Cäsar den Daumen nach unten halten müsstest. Dass du eigentlich mit der größten Macht ausgestattet bist und siehst uns voller Liebe an. Das kann nur göttlich sein. Das kann nichts anderes sein. Darauf würde kein Mensch kommen. Kein Mensch würde denken, der, dem alle Macht gegeben ist, sieht mich voller Liebe an. Warum sollte er? Lassen Sie noch einen Augenblick Ihre Augen geschlossen. Ich möchte Sie nun bitten, wenn Sie ein Gespräch, ein Gebet wünschen oder etwas, dem Sie nachgehen möchten, das mir hier kurz mit einem Handzeichen zu zeigen. Vielen Dank. Danke, Herr, dass du uns so nimmst, wie wir sind. Danke, dass wir so kommen können, wie wir jetzt sind. Dass wir nicht uns verbiegen müssen. Dass wir nicht tausende von Übungen machen müssen, sondern dass wir einfach vor deinen Gnadenthron in Zuversicht treten dürfen. Weil du Licht und Liebe bist. Weil du die Tür bist. Hilf uns dabei, immer wieder diese Tür aufzusuchen und durch sie hindurchzuschreiten. So segne uns denn. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. So segne und behüte uns nun der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Amen.